Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zu der Genetikvorlesung im Sommersemester. Ich bin schwer erkältet, wie Sie hören, aber ich denke, ich werde das einigermaßen hinbekommen. Nun, Genetik, wie gesagt, ist eins der wichtigen Fächer in der Grundausbildung, im Grundstudium, vor allen Dingen in pharmazeutischer Biologie. Aber Sie werden sehen im Laufe Ihres Studiums, dass das in der Tat ein sehr wichtiges Fach ist, was die Basis legt für, ja, im Grunde genommen für das Verständnis von Arzneimitteln generell. Das gilt heute umso mehr, als wir im Zeitalter, ich sag mal, im Genomzeitalter leben und natürlich diese Entwicklung, sage ich mal, ganz massiv letztlich auf der Genetik aufbaut und wir heutzutage Möglichkeiten haben, wo ich vor 5 Jahren gesagt hätte, 5 Jahre, das ist nicht lange her, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade Staatsexamen gemacht haben, wo wir da ernsthaft überhaupt noch nicht drüber reden konnten. Aber heutzutage ist es so, dass die Genetik hier einen enormen Einfluss hat, was pharmazeutisches Verständnis anbelangt. Aber nicht nur pharmazeutisches Verständnis, sondern eben auch das Verständnis von Krankheiten. Wir wollen uns damit beschäftigen, was normal ist, aber letztlich interessiert uns natürlich auch, was falsch ist, was nicht mehr richtig funktioniert. Und ich behaupte, jede Krankheit hat ein genetisches Korrelat. Jede Krankheit hat ein genetisches Korrelat. Das heißt, irgendetwas ist auf der genetischen Seite nicht in Ordnung und das äußert sich dann in Krankheiten. Und die neue Entwicklung, die extrem neue Entwicklung ist, über die wir hier wahrscheinlich noch nicht so arg viel reden können, vielleicht in der letzten Stunde gebe ich Ihnen da einen Hinweis, ist die Tatsache, dass auch Arzneimittelwirksamkeit und Verträglichkeit, also wie Arzneimittel bei uns wirken und wie Arzneimittel von uns, und zwar von jedem Einzelnen, vertragen werden, dass das, weiß man heute, auch ein genetisches Korrelat hat, sodass wir auch als Apothekerinnen und Apotheker, Sie als zukünftige Apothekerinnen und Apotheker, hier diese Klaviatur spielen können müssen, um tatsächlich modern unter Ausnutzung aller Möglichkeiten Arzneimittel einzusetzen. Das Verständnis von Lehre, das ich habe, und damit möchte ich konkret auf diese Lehrveranstaltung eingehen, sieht so aus, dass Sie nicht von mir erwarten sollten, weil dann werden Sie brutal enttäuscht, dass ich Ihnen den Stoff, der hier relevant ist, sozusagen in der ganzen Komplettheit präsentieren kann. Meine Auffassung von Studieren ist, dass sich Studieren zusammensetzt aus Präsenzveranstaltungen. Das ist hier Frontalunterricht, wenn Sie so wollen. Aber vor allen Dingen auch sich das Beschäftigen, sich selber beschäftigen mit dem Stoff, um sich letztlich auch den Prüfungen zu stellen, ja, die wir uns heute auch stellen müssen in Deutschland, aber auch, ich glaube, generell, obwohl das, sage ich mal, aus meinem Verständnis heraus eigentlich schon fast anachronistisch ist, muss ich sagen. Aber letztlich muss man halt doch beweisen, dass man was gelernt hat, um letztlich dann auch von den Privilegien zu profitieren, die der Beruf mit sich bringt, den Sie alle anstreben. Sie wollen Apothekerinnen und Apotheker werden und dieser Beruf, obwohl er im Moment, sag ich mal, in der Öffentlichkeit eher kritisch wahrgenommen wird, vor allen Dingen in der kommentierenden Öffentlichkeit, also bei den Medien, bei den Politikern und so weiter, weniger bei den Patientinnen und Patienten, da hat der Apotheker immer noch ein enormes Renommee, aber bei Politikern, aber auch, vor allen Dingen auch in der Presse und so weiter, steht dieser Berufsstand sehr in der Kritik. Und das ist ein bisschen erstaunlich, aber das rührt sicherlich auch daher, dass dieser Berufsstand eben ein Privileg hat. Und dieses Privileg in unserer Gesellschaft ist, dass nur Apothekerinnen und Apotheker ausschließlich in dieser Gesellschaft dazu berechtigt sind, Arzneimittel zu verwalten, zu verteilen und letztlich auch zu verkaufen. Das ist ein genuines Recht des Apothekerberufes. Das darf nicht mal ein Arzt. Der darf vieles mehr, als der kann zum Beispiel entscheiden, welche Arzneimittel bei welcher Krankheit eingesetzt werden. Der entscheidet auch oder bestimmt auch die Diagnose. Alles das ist nicht die Aufgabe des Apothekers, der Apothekerin. Aber wenn es dann dazu kommt, ein Arzneimittel tatsächlich an einen Patienten auszuhändigen und dafür auch einen Preis zu verlangen, der dann weitergegeben wird an die Krankenkassen in aller Regel mit einem kleinen Abschlag, der für die Apothekerinnen und Apotheker übrig bleibt, dann ist es eben das Privileg dieses Berufsstandes. Und dieses Privileg ergibt sich ausschließlich aus diesem Studium. Ne? Sie können so viel wissen, wie Sie wollen. Das spielt alles keine Rolle, wenn Sie nicht Pharmazie studiert haben, wenn Sie nicht 3 pharmazeutische Staatsexamen abgelegt haben, erfolgreich, können Sie von diesem Privileg keinen Gebrauch machen. Das ist schon fast pervers, muss ich sagen. Dass Wissen keine Rolle mehr spielt oder nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Unter Umständen Wissen, das man parat hat in einer kurzen Frist, ich sage mal von einem Monat, wo man 5 Prüfungen ablegt in der Größenordnung, ja, und dann mehr oder weniger alles vergessen kann und trotzdem dieses Privileg nicht verliert. Das ist in der Tat sehr bedenklich, muss ich sagen, aber so ist es nun mal. Und das gilt nicht nur für Apothekerinnen und Apotheker, sondern es gilt für viele andere Berufe auch. Die akademische Ausbildung ist es, die Ihnen dieses Privileg verschafft. Und so gesehen ist dieses Studium von existenzieller Bedeutung für das, was Sie mal machen wollen. Ne? Wenn Sie hier nicht klarkommen, wenn Sie diese Zeit verpassen, wo Sie hier sind, ja, und sich hier einmal engagieren, und wenn das später kommt, dann nützt es Ihnen nichts mehr. Sie können wissen, was Sie wollen. Wenn Sie nicht dieses Examen haben, diese Examina, werden Sie von diesem Privileg nicht Gebrauch machen können. Und so gesehen ist, wie gesagt, ist das eine wichtige Sache. Und deshalb ist Studieren nach meiner Auffassung eben nicht nur eine Veranstaltung, wo man sich reinsetzt und mal zuhört, was sagt da einer, ja, sondern wo man sich tatsächlich mit dem Stoff beschäftigt. Und ich möchte Ihnen hier in dieser Vorlesung so einen Einstieg ermöglichen, Ihnen eine Möglichkeit geben, sich tatsächlich auch selber mit diesem Stoff auseinandersetzen zu können, ja, Ihnen die Philosophie dieses Stoffes zu vermitteln. Und deshalb gehe ich auch eher großzügig mit dem um, was, ich sag mal, in diesem Fach didaktisch aufbereitet ist. Das sind Lehrbücher, ja, sondern ich möchte Ihnen dieses Fach aus einer ganz anderen Sicht heraus vermitteln, nämlich so, wie dieses Fach entstanden ist. Ich möchte Sie teilhaben lassen an der faszinierenden Entwicklung dieses Faches, das es noch gar nicht so lange gibt. Die Genetik, ich werde Ihnen das gleich noch zeigen, hat sich entwickelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Ende 1800 irgendwas. Seitdem beschäftigt man sich überhaupt mit diesem Thema, das heute so relevant ist und so dominant ist. Und deshalb ist es erforderlich, dass Sie sich mit Lehrbüchern auseinandersetzen. Und da gibt es zwei Bücher, es gibt mehrere Bücher, aber ich empfehle Ihnen hier 2. Das eine ist der Reinhard. Hier finden Sie alles, was man zum ersten Staatsexamen wissen muss. Und dieses erste Staatsexamen, wie gesagt, ist das erste von 3, die letztlich Ihnen den Weg hin zu diesem Privileg ebnen. Die Tatsache, dass ich hier als Autor erscheine, ist da nicht relevant. Ja? Also mir ist es egal, wie Sie lernen, ja? Aber aus meiner Sicht ist dies ein Buch, der Reinhardt, der zu der Kategorie Must-Have gehört. Ich habe drei Kategorien von Büchern. Das eine ist Must-Have, das heißt, aus meiner Sicht sollte jeder dieses Buch haben. Das muss nicht bedeuten, dass man sich kaufen muss. Wir haben diese Bücher, die wir so einschätzen, auch über die Fachschaft, über den Lustausschuss und so weiter, in Semesterstärke angeschafft hier in der Bibliothek. Sie können sich das ausleihen. Also so ein Buch kann man sich da ausleihen und das ganze Semester behalten. Ich persönlich würde Ihnen trotzdem empfehlen, dieses Buch zu kaufen, weil es ein Buch ist, das nicht nur die Genetik, sondern auch die Physiologie, die Zytologie, Morphologie und so weiter, also im Grunde genommen das Grundwissen des ersten Ausbildungsabschnitts enthält und das auch noch in der Apotheke nachher wichtig ist, um mal nachzugucken, wenn man das ein oder andere vergessen hat und hier nochmal nachschauen will. Das zweite Buch, das eindeutig eine andere Kategorie ist, auch Dingermann, dummerweise, ist der Dingermann, so heißt das Buch nun mal. Ja. Das ist ein Buch nice to have im Grundstudium. Im Hauptstudium sieht es anders aus, da würde ich das auch in die Kategorie must have heben. Aber jetzt ist es mit Sicherheit ein nice to have Buch, das Sie wirklich nicht hier brauchen. Aber wenn Sie hier, sagen wir mal, wenn hier Fragen offen bleiben, dann ist es durchaus möglich, dass man hier nachschauen kann. Und auch dieses Buch gibt es in Semesterstärke in der Bibliothek.
Ja. Nur so aus Magie, warum heißt er Reinhard? Also, weil normalerweise verwendet man auch den Autor als.
Ja, das ist ein Buch, das ist mittlerweile in der 7. Auflage erschienen. Und diese erste Auflage, dieses Buch, wurde von Professor Reinhard geschrieben. Der ist vor 2 Jahren verstorben, aber der hat dieses Buch so geprägt, dass wir uns entschlossen haben, dieses Autorenkollektiv hier, das bin ich, das ist Professor Kreis aus Erlangen, das ist Professor Rimpler aus Freiburg und Frau Zündorf, die alle Bilder hier gemalt hat in diesem Buch, hier auch. Aber nicht nur die Bilder, was extrem wichtig ist, also Sie werden das noch sehen, also ich achte schon auch darauf, dass ich nicht nur Text auf meinen Dias drauf habe, sondern dass auch Bilder dabei sind. Biologie ist eine ausgesprochen haptische Wissenschaft, im Gegensatz, sag ich mal, zur Chemie. Ich hoffe, dass ich da keinen zu nahe trete, aber chemische Formeln, die kann man natürlich auch dreidimensional machen, aber das sind kleine Teile. Hier in der Biologie haben wir es mit Strukturen zu tun, die man alle dreidimensional erfassen kann heutzutage und die sich richtig so darstellen, wie man sie halt dreidimensional entwickeln kann. Ein Ribosom beispielsweise, das ist so ein Gebilde, ja, wo dann eine Messenger-RNA durchsaust. Und so weiter. Also das Visuelle spielt aus meiner Sicht eine große Rolle. Deshalb legen wir bei all unseren Büchern extremen Wert darauf, auch gute, sehr gute sogar Abbildungen zu haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir verschicken hier die CDs mit den Abbildungen nach ganz Deutschland. Also diese Bücher, die werden sehr weit eingesetzt, nicht nur in der Pharmazie, sondern auch in der Biologie und in benachbarten Wissenschaften oder Studiengängen. Aber wichtig ist eben, dass sie diese Bücher haben. Und der Reinhard, und das wollte ich vielleicht noch sagen, also das Konzept von Herrn Reinhard war damals, dass er ganz gezielt den Inhalt so gestaltet hat, wie das erste Staatsexamen sich entwickelte. Er hat also jedes Mal, wenn ein neuer Staat, wir haben ja ein zentrales Staatsexamen, das heißt, diese Lehrveranstaltung ist ja auch deshalb eine besondere Lehrveranstaltung, in Anführungszeichen, sage ich mal, weil sie nicht in dem Maße examensrelevant ist, wie sie das wäre, wenn sie bei mir eine Prüfung machen würden. Ja? Dann ist schon mal gut, dass man die Marotten des Professors kennt, ja, dass man weiß, okay, was fragt er so, ja, und hat er irgendwelche Scherze, ja, die er auch gerne selber mal von jemand anderem hören will oder irgend sowas. Da gibt es ja allmöglichen Quatsch, den man sich da ausdenken kann. Das ist hier nicht so. Ja. Sie, ich helfe Ihnen, in dieses Fach hineinzukommen. Sie müssen dieses Fach lernen. Und dann wird dieses Fach abgeprüft mit Fragen, die von einer Behörde gestellt wurden, die tatsächlich sozusagen alles fragen kann. Ja? Das heißt, Lehrbuchwissen ist hier essentiell. Sie müssen hier tatsächlich nach einem Lehrbuch lernen, denn es kann alles gefragt werden. Das ist ganz anders nachher im zweiten Staatsexamen oder so, wo Sie von einem Hochschullehrer geprüft werden. Der hat seine Schwerpunkte ja und so weiter. Da kann man auch mal einschränken. Hier geht das nicht. Sie können alles gefragt werden. Und dieses Buch hier, der Reinhard, der ist deshalb so wertvoll, muss ich sagen, weil er eben auf dieses erste Staatsexamen ganz konkret ausgelegt ist. Deshalb wäre das kein Buch hier, nicht zwingend, sage ich mal, ein Buch für Biologiestudenten. Ja? Weil hier ein ganz anderes didaktisches Konzept dahinter steckt. Hier steht das Konzept dahinter, die Studierenden müssen nachher ein Examen machen, wo alles gefragt wird, wo eine anonyme Kommission hintersteckt. Ich bin da nicht drin, leider. Ja? Was heißt leider? Gott sei Dank, muss ich sagen, ich habe genug zu tun. Aber für Sie vielleicht leider, dass ich, die denken sich zum Teil auch wirklich verrückte Fragen aus. Und da hat Reinhard seinerzeit immer diese Fragen genommen, hat geguckt, gibt es da was Neues und hat das eingearbeitet. Also alles, was da geprüft werden kann, steht tatsächlich auch da drin. Und das tun wir heute auch noch. Wenn neue Staatsexamen da kommen, dann schauen wir nach und in der nächsten Auflage wird, wenn hier was vermisst wird, wird das ergänzt, was allerdings eher nicht mehr der Fall ist. Aber es ist schon ein schwieriges Staatsexamen, muss man sagen. Ne? Also das ist der Grund, weshalb hier der Reinhard steht, ist mehr oder weniger ein Tribut an den Spiritus Rector, kann man sagen. Ja, und da, hier bin ich das. Ja, also ich war der Erste, der ein Gentechnikbuch geschrieben hat für Pharmazeuten, das im Übrigen auch hier mittlerweile ein Standard ist. Es gibt auch andere Lehrbücher hier, aber das ist schon ein wichtiges Lehrbuch. So, das heißt also, wir legen Wert darauf in Frankfurt, dass sie tatsächlich studieren. Und studieren heißt eben auch, ein Buch in die Hand zu nehmen, ein Lehrbuch in die Hand zu nehmen und auf der Basis dieses oder mit Hilfe dieses Lehrbuchs den Stoff lernen. Das gilt auch für die Vorlesung von Frau Dr. Zündorf. Ich meine, so eine Systematik der Arzneipflanzen und auch die Morphologie und Histologie und so weiter, man muss lernen. Wir haben viel zu wenig Zeit in diesen paar Stunden Vorlesung, um Ihnen den Stoff beizubringen. Und ich will das auch nicht. Ich will Ihnen ganz was anderes erklären. Ja? Ich möchte bei Ihnen Faszination wecken für dieses Fach, damit Sie dann die Pflicht machen, Ihr Staatsexamen machen und dann mit diesem Wissen nachher Arzneimittel verstehen. Ja? Das ist der Trick bei der Sache. Das ist doch ich bin kein Genetiker, also Sie lernen hier nicht Genetik, sondern Genetik lernen Sie als Mittel zum Zweck. Ja, das, was uns treibt, ist das Verständnis von Arzneimitteln und die Interaktion des Arzneimittels mit einem Organismus. Und dazu brauchen wir Genetik. Und dazu müssen wir Genetik in ihrer Konzeption verstehen. Eine sehr komplizierte Wissenschaft, muss man noch dazu sagen. Ja, viel schwieriger als zum Beispiel Biochemie, muss man wirklich sagen, intellektuell schwieriger. Und Sie werden das noch sehen. Ja. Das ist meine Sache. Und wir haben hier, ich habe das auf der Homepage nochmal aufgeschrieben, wie wir pharmazeutische Biologie verstehen. Ja. Pharmazeutische Biologie ist eben das Fach, das sich beschäftigt mit allem, was arzneimittelrelevant ist und was in lebenden Zellen letztlich passiert. Ja. Die Wirkstoffe, die aus lebenden Zellen kommen, das sind die Wirkstoffe, die durch die pharmazeutische Biologie abgedeckt werden. Und auf der anderen Seite, wie diese Wirkstoffe mit Biologie interferieren. Also letztlich, wenn Sie so wollen, auch die Pharmakologie, wobei wir natürlich uns nicht als Pharmakologen hier bezeichnen, ja, das wollen wir gar nicht, aber wir wollen das generelle Verständnis sozusagen der Interaktion von Intervention und dem Organismus haben, und zwar dem individuellen Organismus, wie das heute möglich ist. Wir machen hier die Grundlagen der Pflanzen- und Humanbiologie, und dazu zählt auch die Genetik. Wir haben die Phytopharmazie und, und dann die Biotechnologie, dieses Fach im Hauptstudium. Das ist sozusagen das Prinzip hier. Haben Sie noch Fragen dazu? Es ist wirklich wichtig, ja, dass Sie das verstehen, ja, auch wenn Sie mich nachher evaluieren. Also wenn Sie der Meinung sind, wenn Sie erwarten, dass ich Ihnen die Genetik von A bis Z beibringe, dann sollten Sie nicht mehr kommen. Ja, das tue ich nicht. Und das ist auch, das ist Schule. Ja. Universität ist sich wissenschaftlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um dann zu sagen, die lästigen Details einfach dann auch zu lernen. Im Hauptstudium ist das ganz anders. Sie werden das sehen, da bin ich auch extrem, sag ich mal, idiosynkratisch, also ein Außenseiter, ein Einzelgänger. Ich werde im zweiten Staatsexamen kein Wissen mehr fragen. Ja? Im ersten wird nur Wissen gefragt, weil das ein zentrales Staatsexamen ist. Aber im zweiten Staatsexamen, ich weiß nicht, ob Sie das bis zu Ihnen schon rumgesprochen hat. Bei mir ist es so, dass jeder Student während des Examens einen Computer vor sich hat und er oder sie kann alles nachschauen. Ich frage kein Wissen mehr. Ich möchte nur, dass auf der Basis von Informationen, die Sie sich dann rausziehen, ja, dass Sie auf dieser Basis sich mit mir fachlich unterhalten können. Das ist auch nicht einfach. In diesem Semester sind 5 Leute durchgefallen. Also selbst wenn man einen Computer vor sich hat und alles nachgucken kann, muss das nicht bedeuten, dass man so eine Prüfung besteht. Also das ist schon auch eine sehr anspruchsvolle Prüfung, aber eben ein ganz anderer Charakter. So, damit wollen wir einsteigen in diese Vorlesung. Und ich möchte einsteigen, wie gesagt, ich möchte Ihnen ein Gefühl vermitteln, was Genetik ist. Und dieses Gefühl möchte ich Ihnen vermitteln, auch über den Weg, wie Genetik entstanden ist und wie sich Genetik entwickelt hat. Ich möchte Sie mitnehmen, können Sie mal zuhören? Ja? Ich möchte Sie mitnehmen, gedanklich mitnehmen, in diese nicht ganz einfache Komplexität hinein. Das kann ich Ihnen sagen. Und derjenige, der Pionier auf dieser Ebene, ist Gregor Mendel. Gregor Mendel, 1822 geboren, 1884 gestorben. Also erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man damit, die Regeln der Abstammung, und das ist letztlich Genetik, verstehen zu lernen, also sich damit zu beschäftigen. Das war vorher kein Thema. Man hatte sehr wohl erkannt, dass, sage ich mal, Kinder ihren Eltern ähnlicher sehen als Verwandten oder Nichtverwandten. Also irgendwas in der engen Verwandtschaft schien sich da fortzusetzen. Das Aussehen war nicht beliebig, relativ beliebig, aber nicht ganz beliebig. Können Sie mal, hey, Sie, ja. Können wir es nachher, okay, gut. War zwar beliebig, aber nicht ganz beliebig. Die Kinder sahen ähnlicher aus als Erwachsene. Das galt nicht nur für Kinder, auch für Tiere und so weiter und so weiter. Und man hat es lange ignoriert, da hat man überhaupt kein Problem drin gesehen, bis die Zeit sozusagen gekommen war, wo man das aus ganz anderen Gründen erkannte. Das war damals die Zeit der Entdecker, die zurückkamen aus anderen Ländern mit anderen Pflanzen, mit anderen Tieren und so weiter, die andere Eigenschaften hatten. Und wo man sich fragte, sind diese Eigenschaften nicht zu gebrauchen für uns hier, auch für Produkte und so weiter. Da erkannten einige Leute, wir müssen eigentlich verstehen, ja, was es mit den Arten auf sich hat, was Arten sind, was es mit den Arten auf sich hat und wie ich diese Arten unter Umständen verändern kann, um sie tatsächlich auch für mich, für die Gesellschaft besser zu nutzen. Und da war es dieser C.F. Knapp hieß der, das war ein Abt, in diesem Augustiner, in dieser Augustiner-Datei in Altbrünn, heute in der Tschechei, Tschechischen Republik, der erkannte, dass da was zu tun sein musste und der 1843 Mendel in seine Abtei aufnahm. Das war ein junger Kerl, dieser Mendel. Ja, und damals war das noch interessant, ich sag mal, Priester zu werden, möchte ich mal sagen, Pater zu werden oder was. Je nachdem, vor allen Dingen in einfachen Familien gingen die Leute rum und haben sich tatsächlich den klerikalen Nachwuchs ausgesucht. Und die Wahl fiel auch auf diesen Gregor Mendel. 1843. Und diese Wahl war nicht etwa immer zufällig, sondern das ist wie heute Headhunting. Ja? Also da wurde ganz genau hingeguckt und der Mendel, das war schon was Besonderes. Ne? Und besonders war auch Brünn seiner Zeit, denn das war das intellektuelle Zentrum Europas. Ja? Da gab es wissenschaftliche Gesellschaften, da brummte die Wissenschaft in Zentraleuropa und man schaute, sag mal, in die Länder, sag mal, Spanien, Portugal, Holland und so weiter, die am Meer lagen, die, wie gesagt, mit diesen neuen Produkten daherkamen und sagte, wir müssen da aufpassen, dass die nicht diese neuen Produkte, ich sag mal, umsetzen in Geld letztlich auch, weil sie auch besonders sind, besser sind, weiß der Kuckuck was, wir müssen da was tun. Und dieser Knapp hier, der war seinerzeit der Präsident der Landwirtschaftlichen Gesellschaft und der Gesellschaft für Obst und Weinbau. Das war so ein Abt, ja, ein Bischof, kann man sagen. Das Abt ist ja ein Bischof-Analog in einem Kloster. Und damals waren zum Teil Politiker natürlich auch. Sie wissen, also das ging drunter und drüber zum Teil. Aber das waren auch, die hatten Nebenjobs. Und dieser Knapp, der war eben Präsident einer wissenschaftlichen Gesellschaft, ja? Wie Professor Schubert-Zillerwitz jetzt Präsident der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft ist, einer ihrer Professoren, war der Knapp der Präsident der Landwirtschaftlichen Gesellschaft und der Gesellschaft für Obst und Weinbau. Die wurde später als Pomologische Gesellschaft umbenannt. Und er sagte also, wir müssen da was tun und hat in diesem Bereich, in diesem Sektor, ja, das, was er eben erkannte als Abstammung, als ja, Zucht, wenn Sie so wollen, ja, Zucht, das Potenzial der Zucht mit neuen Kreaturen, neuen Geschöpfen, sag ich mal, die eben aus einer ganz anderen Welt nach Europa kamen, um diese einzubauen in das, was seinerzeit in Europa schon möglich war. Und dem Mendel, dem gab er sagen, die Aufgabe, neben Beten, ja, was die alle machen müssen, ja, diese Patres da, sich auch um Züchtungsprobleme zu kümmern. Und dieser Mendel, er hatte eine Historie, der hatte also studiert, alles mögliche, Naturwissenschaften im weiten Bereich, nicht nur. Also es war ein echt intelligenter Bursche, der aus einfachen Verhältnissen kam. Und dann auch hier die Gelegenheit sah, okay, warum nicht in ein Kloster zu gehen und vor allen Dingen sich um den Klostergarten zu kümmern. Eben mit dem ganz klaren Auftrag, schau dir doch mal an, wie es zu diesen Nachkommen kommt. Ja? Das hat er gemacht. Und wie Sie wissen, hat Mendel dann angefangen, Versuchsobjekte sich zu beschaffen. Ihm war klar, das kann ich nicht auf einem Blatt Papier lösen, dieses Problem. Da muss ich ein kontrolliertes Setting haben. Das war schon eine Sensation für sich. Mendel war vielleicht einer der ersten, die tatsächlich naturwissenschaftliche Experimente wirklich geplant haben, in allen Details, und ich will Ihnen das zeigen, ja, alle Details geplant haben. Und damals war es eben so, dass gerade für in einem solchen Environment, in einer solchen Umgebung, ein Kloster, da war ein Klostergarten, und er hat gesagt, all diese schönen Pflanzen kann ich da nicht die Aufgabe der Aufgabe nachkommen, die mein Abt mir sozusagen übertragen hat, sich um Abstammung zu kümmern. Und dann hat er viel rumgesucht und ist letztlich zu einem Versuchsobjekt gekommen, nämlich die Gartenerbse Pisum sativum, die er wahrscheinlich auf einem Markt in Brünn gekauft hat und die er als geeignet erkannte, weil er genau hingeschaut hat und gesehen hat, diese Erbsen kommen in verschiedenen Variationen vor. Und Sie sehen hier diese Variationen alle. Ja? Er hat insgesamt 7 Variationen getestet und wir beschäftigen uns hier im Wesentlichen mit 2 Merkmalen, nämlich runden Erbsen und runzeligen Erbsen. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und diese Resultate hat er dann später publiziert, 1966, in einer Schrift, die heißt 1866, die heißt Versuche über Pflanzenhybride. So hieß diese Schrift, eine Publikation damals, auf Deutsch. Und ich will Ihnen ganz kurz mal zeigen, was er da geschrieben hat. Ja, zwei Dias sind das, wo ich Ihnen vorlese, was er geschrieben hat. Und wenn Sie glauben, ich hätte da Fehler gemacht, dann sind das keine Fehler, sondern das ist der Originaltext, den er damals publiziert hat. Er schreibt also zu seinem ersten Problem, das er sich selbst gestellt hat. Er hat gesagt, wenn ich das mache, dann muss ich ein sauberes Modell haben. Also die Bedingungen müssen extrem sauber sein. Ich kann eben nicht einfach aus meinem Garten, Klostergarten irgendwas nehmen und gucken, was da passiert. Das geht nicht. Ich muss wissen, was mein Versuchsobjekt ist. Und er schreibt hier, der Wert und die Gestaltung eines jeden Experimentes wird durch die Tauglichkeit der dazu benutzten Hilfsmittel sowie durch die zweckmäßige Anwendung derselben bedingt. Er hat sich also gesagt, bevor ich anfange, das sind lange Versuche, ja, also so ein Versuch dauert ein Jahr ungefähr, also eine Erbse hat eine Generationszeit von einem Jahr, können Sie sagen, grob, ja, muss ich sicher sein, dass mein Objekt, an dem ich diese Forschung mache, auch für diese Forschung taugt. Das ist genial, muss man sagen. Das ist brutal gut. Denn das ist die Basis für sauberes Forschen. Sie werden sehen, wie kompliziert es ist. Auch in dem vorliegenden Falle, schreibt er, kann es nicht gleichgültig sein, welche Pflanzenarten als Träger der Versuche gewählt und welche und in welcher Weise diese durchgeführt werden. Die Auswahl der Pflanzengruppe, welche für die Versuche dieser Art dienen soll, muss mit möglichster Vorsicht geschehen, wenn man nicht im Vornherein allen Erfolg in Frage stellen will. Er hat noch kein Experiment gemacht und er hat gesagt, wenn ich diese komplexe Frage angehen will, dann muss vorne alles stimmen. Und er schreibt weiter, die Versuchspflanzen müssen notwendig erstens konstant differierende Merkmale besitzen. Ich weiß nicht, ob Sie sich was darunter vorstellen können, aber er konnte sich offensichtlich was darunter vorstellen. Zweitens, die Hybriden derselben müssen während der Blütezeit vor der Einwirkung jedes fremdartigen Pollens geschützt sein oder leicht geschützt werden können. Er sagt, wenn ich manipuliere, also wenn ich 2 Pflanzen miteinander kreuze, dann muss das in einer Art und Weise passieren, die ich bestimme, und nicht der Zufall. Es muss also so sein, dass verhindert wird, sozusagen zufällige Kreuzung passiert, was bei Pflanzen nicht so ganz trivial ist. Es wächst alles draußen, Gewächshäuser hatte man damals nicht. Ja. Da bläst der Wind und da fliegt der Pollen. Ja. Für diejenigen, die jetzt hier Allergien haben, ja, die können das gut nachvollziehen. Also er sagt, ich brauche ein Objekt, wo ich im Driver's Seat sitzt, ja, wo ich sozusagen die Bedingungen bestimmen kann. Und drittens dürfen die Hybriden und ihre Nachkommen in den aufeinanderfolgenden Generationen keine merklichen Störungen in der Fruchtbarkeit erleiden. Das heißt, er sagt, wenn ich wenn ich Züchtungsversuche mache, das heißt, ich habe zwei Pflanzen mit zwei verschiedenen Merkmalen und kreuze diese Pflanzen, dann bekomme ich Nachkommen und die kreuze ich wieder irgendwie, dann muss es sicher sein, dass nicht im Laufe dieser Versuche sozusagen die Fruchtbarkeit verloren geht, die dann das Ende des Versuchs bedeuten würde. Dann hätte man, wäre das Versuchsobjekt sozusagen verloren gegangen. Ne? Es ist unglaublich, wie genau er hier sozusagen die Vorstellung entwickelt hat, was die Voraussetzungen sind, um diese Versuche überhaupt zu machen. Und wie gesagt, das sind keine Versuche mit Bakterien, das kannte man damals nicht. Ja, das wäre viel schneller. Ein Bakterium hat eine Generationszeit von 20 Minuten. Da inkubieren Sie eine Platte, dann haben Sie anderen Tags das Resultat. Wenn Sie mit Erbsen, wenn Sie die kreuzen, ja, dann müssen Sie mal 3 Monate oder so, sowas warten und der nächste Versuch steht dann erst wieder im nächsten Frühjahr an. Ja. Also wenn da was schief geht, verlieren Sie Jahre. Ne? Das war also genial. Und trotzdem, bis er überhaupt anfangen konnte, vergingen tatsächlich Jahre. Und das war eben eine andere Zeit. Heute wäre das überhaupt nicht mehr denkbar, muss ich sagen, ja. Heute ist die Kompetition so hoch, man muss publizieren und Drittmittel einwerben und alles Mögliche. Der war Mönch, ja. Der ging gucken, hat da geschuffelt, ja, schön sein Beet sauber gehalten. Und dann ging er beten oder irgendwas oder lesen. Der hatte Zeit. Und es hat Jahre gedauert, bis er erst losgelegt hat. Und ich möchte mit Ihnen durch die entscheidenden Stationen gehen, damit Sie ein Gefühl bekommen, was Genetik ist. Und dieses Gefühl vermittelt Ihnen genau Mendel. Ja, das ist einmalig. Und man muss auch sagen, diese Vordenker, diese Geister, die sind natürlich gestorben, ohne dass jemand das verstanden hat. Ja. Darwin beispielsweise hat die Publikationen von Mendel bekommen, gesehen, hat sie nicht mal gelesen. Das weiß man heute, weil damals wurden die Bücher, wenn Publikationen verschickt wurden, dann waren die sagen gefalzt, also es war ein großes Stück, was da gedruckt wurde, es wurde dann geknickt und dann gebunden. Man musste also, bevor man das Buch lesen konnte, diese Bücher erst aufschlitzen, die Seiten aufschlitzen, dann konnte man sie lesen. Bei Darwin hat man dieses Buch gefunden oder diese Publikation, die war noch untouched, das war für den vollkommen uninteressant, obwohl die extrem parallel gearbeitet haben. Darwin wusste auch nicht, womit er arbeitete, hat auch genial geforscht, muss man sagen, aber auf einer ganz anderen Ebene. Es wäre wunderbar gewesen, wenn die sich ergänzt hätten. Aber das war für Darwin nicht zu verstehen, was der Mendel seinerzeit machte. Der kannte Mendel schon, aber der sagte, das ist Quatsch. Gut, was hat er gemacht? Er ist also auf den Markt gegangen und hat sich Erbsen geholt. Und zwar Erbsen, die sich phänotypisch unterschieden. Wie gesagt, das ist die Erbse. Nicht die Pflanze, Erbse, die einen waren rund und die anderen waren runzelig. Ne? Und dieses Runzelige war nicht etwa, weil die getrocknet waren, also verdorben mehr oder weniger, sondern die holte man so aus der Schote raus. Also wenn man die rausholte, aus der Frucht sozusagen, dann zeigten diese Erbsen so eine runzelige Oberfläche. Sie haben die sicherlich auch schon mal gesehen. Und im ersten Versuch, so wie er das auch beschreibt, hat er jetzt sein Modell getestet. Und solch ein Modell testet man genetisch, indem man diese Pflanzen hat, also diese Erbse in Erde getan, Wasser gegeben, ist eine Pflanze draus geworden. Und dann hat er diese Pflanze geselft, wie wir sagen. Nicht gekreuzt, er hat nicht etwa diese zwei Pflanzen hier gekreuzt, sondern er hat diese Pflanzen geselft, so diese hier und diese parallel. Das heißt, er hat sozusagen mit einem kleinen Pinsel den Pollen genommen von einer Pflanze, von einer Blüte und hat den bestäubt, die Narbe bestäubt in der gleichen Blüte. Und dann hat er eine Tüte draufgesetzt, damit keine Fremdbestäubung passiert. Haben Sie auch alles gelesen, ja? Dass er sozusagen sichergestellt hat, dass das, was er macht das Einzige, was hier manipuliert wird und das kein Zufall im Spiel ist. Hat also eine Tüte draufgesetzt und dann sind daraus Früchte geworden und diese Früchte hat er sich angeschaut und das Ziel war, der Outcome, wie man heute sagen würde, ja, er hat nur die Pflanzen genommen, die diese Prozedur mehrfach über mehrere Generationen haben mit sich machen lassen und wo immer wieder der gleiche Phänotyp rausgekommen ist. Also immer rund und hier immer runzelig. Das heißt, er hat sichergestellt, dass die Eigenschaften, die hier enthalten sind, die diesen Phänotyp ergeben, eine runde Erbse oder eine runzelige Erbse, dass die durchbrüten, wie man sagt. Also dass die nicht im Laufe einer nächsten Generation sich verändern. Ja? Dass über mehrere Generationen dieser Phänotyp hier erhalten bleibt. Das ist nicht selbstverständlich, wie wir gleich sehen werden. Ja? Dann, wenn Sie eine runde Erbse haben und Sie selfen die, da müssen nicht nur runde Erbsen rauskommen. Das werden wir noch sehen. Das war eins der Versuche, die Mendelein gemacht hat. Aber er wollte sicher sein, dass bevor er kreuzt, dass tatsächlich die Objekte, die er kreuzt, genetisch rein sind, wie wir sagen. Ja, genetisch rein sind, was auch immer das ist. Kein Mensch hatte da eine Vorstellung. Ja, Sie kennen die Mendelschen Gesetze wahrscheinlich, hoffe ich zumindest. Aber Sie müssen jetzt einfach mal reduzieren und sagen, ich tue so, als wüsste ich nichts, ja, und folge diesem Gedanken dieses Mannes. Er hat also genetisch reine Stämme isoliert und das hat, sagen wir mal, 3-4 Jahre gedauert. Ja, weil er hat die immer wieder geselft, um immer wieder sicher zu sein, ich habe tatsächlich, kommen immer wieder Runde raus und immer wieder Runzelige. Und dann war sozusagen das Modell fertig, dann hatte er seinen Modellorganismus und jetzt hat er die eigentlichen Versuche gemacht. Und das Nächste, was er gemacht hat, ist, er hat eine Kontrollkreuzung gemacht. Er hat geschaut, was passiert, wenn ich eine Pflanze, von der ich weiß, wenn ich sie selfe, also die, sozusagen die Eigenschaft, die immanente Eigenschaft besitzt, runde Erbsen zu generieren, nur runde Erbsen, wenn ich diese Pflanze kreuze mit einer Pflanze, die Eigenschaft hat, konstant nur runzelige Erbsen in der Nachfolge zu liefern. Ne? Hat er gemacht. Was ist rausgekommen? Nur runde Erbsen. Er hat also gekreuzt und kriegt nur runde Erbsen. Runzelig war weg. Runzelig war weg. Also einer, der naiver, oder sagen wir mal, einer, der nicht dieses mentale Potenzial gehabt hat, gesagt, okay, da stimmt was nicht, ja, wo ist das? Es ist nicht etwa so ein bisschen runzelig oder irgend sowas, ja, ein paar Pickel hier und ein paar Pickel da, oder sagen wir, eben keine Mischung passiert, wie wenn Sie einen Traubensaft mit Wasser mischen, ja, kippen das zusammen, dann haben Sie ja weder, ist das Ergebnis weder weiß noch tief rot, sondern orange eher. Das ist eine Mischung. Ist hier nicht. Sie haben keine Mischung. Runzelig ist komplett weg. Komplett weg. Rund ist absolut dominant gegenüber runzelig, wie wir das heute nennen. Und das hat er einfach mal zur Kenntnis genommen. Und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann muss ich damit leben. Erklären konnte er das damals natürlich nicht. Noch nicht. Wir nennen diese Generation, die Elterngeneration, als F0-Generation und diese erste Filialgeneration, wie man das in der Genetik sagt, als F1-Tochtergeneration oder F1-Generation. Das ist wichtig. Die nächste würde F2 heißen und so weiter. Also wenn Sie von genetisch reinen Stämmen ausgehen, Sie kreuzen die, dann ist das die F1-Generation. Wenn Sie zurückkreuzen und so weiter, was hier gemacht wird, dann kommen Sie zur F2-Generation. Das ist, wie gesagt, das brauchen wir nachher noch. So. Drittens, der dritte Schritt ist, er hat jetzt wieder geselft. Selfen kennen wir schon. Selfen war die Prozedur, die er gemacht hat, um sich das Modell zu machen. Jetzt hat er eine neue Generation gehabt hier, die F1-Generation, und hat die wieder geselft. Nochmal zur Erinnerung, er hat also diese Erbse genommen, hat die in Erde gesteckt, hat geguckt, bis die ranwächst, hat eine Blüte genommen, Pinsel, den Pollen und auf die gleiche Narbe sozusagen, Tüte drauf und fertig. Hat das mit vielen Erbsen gemacht Und hat also die geselft hier, die mit sich selbst gekreuzt hier und kriegt da ein total verrücktes Ergebnis. Wissen Sie, welches? 3-1. Okay, ja. Runzelig ist wieder da. Runzelig ist wieder da. War hier weg, ist plötzlich wieder da. Da sehen Sie, wie wichtig das ist, dass er sozusagen hier irgendeiner hier, ja, der produziert hier runzelig. Sind alle rund und plötzlich ist runzelig wieder da. Und Sie sagen 3-1, ja, haben Sie in der Schule gelernt, ne? Ist auch irgendwie richtig, aber das ist natürlich nicht, was Mendel gesehen hat. Ne? Sondern der hat jetzt den nächsten entscheidenden Schritt gemacht. Viertens, er hat gezählt. Mendel hat nicht nur beobachtet, sondern er hat auch gezählt. Sie müssen sich mal vorstellen, da ist ein Mönch, der züchtet da Erbsen mit Tüten drauf, im Klostergarten, ja. Die anderen Mönche haben gesagt, der tickt nicht sauber, ja. Und der guckt nicht nur, wenn er die Tüte abnimmt, was ist da drunter, sondern er zählt auch. Und was er gezählt hat, ist nicht etwa 3-1, sondern er hat gezählt, sage ich jetzt mal, 5.474 zu 1.850. Oder so ähnlich. Hat viele Versuche gemacht. Und wenn Sie das ausrechnen, dann kommt da raus, in diesem Fall hier 2,96:1. Und einmal kommt vielleicht raus 3,01:1. Und einmal kommt raus 2,87:1 und so weiter. Und dann hat er was brutal Gutes gemacht. Er hat dann nämlich gesagt, da kommt zwar raus 2,96:1, aber ich glaube, hat er gesagt, ich glaube, dieses Ergebnis will mir sagen, 3-1. Ja? Das ist gefährlich. Ja, das ist heute, wenn man das in der Forschung macht, wenn man sozusagen die Daten interpretiert, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu weit geht. Aber er hatte genug Daten, die ihm letztlich das Gefühl gaben, das ist 3-1. Das ist statistisch hier, das kommt nie raus 3-1, ja, weil wir es hier mit der Natur zu tun haben, aber eigentlich ist das 3-1. Und wie das weitergeht, erzähle ich Ihnen nächsten Montag.